man beabsichtigte Verhalten hat, das schöne Verhalten, und die Bäden vermeiden. Das ist in der letzten Stunde schon mit angesprochen. Und die Frage, die bei jeder Fehlererkennung erforderlich ist, wie weiß ich, was das beabsichtigte Verhalten ist? Es ist ja natürlich sofort das System ohne Fehlererkennung einfacher sein wird als das System mit Fehlererkennung. Weil das System mit Fehlererkennung muss sich immer dieses beabsichtigte Verhalten irgendwie mitführen. Und welche Quellen des beabsichtigten Verhaltens haben wir in der letzten Stunde kurz angesprochen, kann ich Sie noch erinnern? Assertion zum Beispiel, das sieht man ungefähr, was sein soll, was heißt das?
Falsche Hypothese.
Bitte? Redundanz, dass ich also zum Beispiel in meinen Datenstrukturen mehr Informationen habe, als eigentlich für die tatsächlich mal erforderlich ist, zum Beispiel die ganzen CRC-Polynome in der Nachrichtenübertragung oder natürlich die doppelte Berechnung. Wir haben dann kurz gesprochen den Unterschied zwischen Fault Containment und Error Containment. Das ist ein wichtiger Unterschied. Fault Containment beschäftigt sich mit der Konstruktion des Systems der Art, dass eine Fehlerursache nur einen Systemteil, nämlich einen Fault Containment Breachen, beeinflussen kann. Dass ich zum Beispiel vorsehe, dass der Softwarefehler irgendwie auf eine Komponente beschränkt bleibt oder dass irgendeine transiente elektrische Störung, wie zum Beispiel ein Neutron aus der Umgebung, aus der kosmischen Strahlung, dass das nur eine Komponente beschädigt. Ja, dass man klar definiert, was ist die Einheit, die durch einen Fehler betroffen werden kann. Das ist Fault Containment. Dann ist die Fault Containment war ja ganz wesentlich in der Fehlerhypothese. Error Containment befasst sich mit der Einschränkung der Fehlerfortpflanzung im System. Das heißt, ein Fault in einer Fault Containment Region kann über in einem nachrichtenbasierten System kann über Nachrichten an andere Komponenten übertragen werden und damit hat dieser Fault, der zuerst nur eine Fault Containment Unit betroffen hat, plötzlich Auswirkungen auf andere Fault Containment Units auf das gesamte System. Und das ist genau Error Containment. Sie sehen natürlich, dass in einem nachrichtenbasierten System, wo ich die Nachrichten beobachten und überprüfen kann, Error Containment leichter ist, als zum Beispiel in einem System, bei dem die Interkomponentenkommunikation über einen gemeinsamen Speicher erfolgt. Wenn Sie also einen gemeinsamen Speicher haben, auf den mehrere Komponenten zugreifen, dann wird Error Containment sehr schwierig sein. Weil eben Sie nicht jeden Speicherzugriff überwachen können. Bei nachrichtenbasierten Systemen ist das einfacher. Nur einmal hier der Unterschied, ich glaube, wir haben das auch schon behandelt. Nun, wenn wir zum Fault und Error Masking übergehen, dann ist natürlich die DMR-Struktur die weitverbreiteste, akzeptierte Struktur, die auch in vielen technischen Systemen angewendet wird, zum Beispiel in der Flugzeugindustrie, Kernwerten, überall, was sicherheitskritisch ist, möchte man das System so strukturieren, dass ein Ausfall einer Einheit auf der Ebene des Benutzers, also auf der Service-Ebene, maskiert wird. Das kann man, indem man die Komponenten mipliziert. Wir haben schon aus der früheren Vorlesung wissen wir, dass wir, um mit drei Komponenten arbeiten zu können, wir eine fehlertolerante Unsynchronisation brauchen. Also da brauchen wir eigentlich vier Komponenten, um die Unsynchronisation aufzubauen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir hier die Fehlerursachen, die in einer Komponente sind, nicht nur also Fault Containment ist eine Sache der physikalischen Struktur, Error Containment und Error Masking ist dann die Sache des DR-Mechanismus. Das heißt, wir haben hier drei Resultate, schicken diese Resultate in zwei unabhängige Busse an die Empfänger und können durch das Rotieren ein fehlerhaftes Resultat oder fehlerhaften Bus maskieren und auf der Benutzerebene als solches verbergen. Wir brauchen natürlich, damit das Ganze in einem Kommunikationssystem funktionieren, bei temporären Problemen. Wenn wir die temporären Probleme nicht haben, dann könnte ja eine fehlerhafte Komponente beide Busse mit Nachrichten überfordern und das gesamte System runterzubringen. Also es muss hier ein temporärer Container vorliegen, das kann man entweder in die Interface zu den Bussen oder in das Kommunikationssystem selbst hineinlegen. Wenn Sie zum Beispiel eine zentrale Kommunikationsstruktur haben, wie hier zum Beispiel ein Switch, das ist ja typisch in einem Ethernet-System oder in einem HDX-System, dann können Sie diesen Switch zusätzlich zur Datenübertragungsfunktion auch dieses temporäre Containment übertragen. Sie müssen aber dann voraussetzen, dass der Switch Informationen hat über das beabsichtigte und erlaubte Verhalten der Komponenten. Das heißt, wenn eine Komponente sich anders verhält, als es erlaubt ist, dann wird der Switch das erkennen und wird die Komponente als fehlerhaft klassifizieren und keine Nachricht weiterleiten. Sie brauchen aber in einer solchen Konstruktion Zustandsinformationen im Switch, nämlich die Information, was kann das. Viele der bestehenden Kommunikationssysteme bieten das nicht, die bieten keine Möglichkeit, dass man diese Information im Switch also speichert und dass der Switch auch diese Funktion des Error-Containers ausübt und damit hat man hier einen wunden Punkt im Gesamtsystem. Das ist übrigens auch nicht unterbrechlich. Wir haben dann schauen, wie gut ist das Error-Containment, da haben wir mal Fehlerexperimente durchgeführt, auf verschiedene Art. Wenn Sie folgende Verschlüsse bekommen, dass wenn Sie keine Containment-Funktion haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler-Zeilen-System, brauchen Sie eigentlich kein Containment, weil bei einem Fehler-Zeilen-System ist das System, wenn der Fehler auftritt, ruhig und Sie brauchen keine Containment-Funktion. Und die Frage, die wir hier gestellt haben, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Ausfall eines Systems in der Silent-Fehlerart aufspricht. Und diese Experimente sind mit dem Ergebnis gefühlt, die Einstellung, dass von 100 Ausfällen sind 98 Fehl-Silent und 2 sind nicht Fehl-Silent. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie nicht auf höchst zuverlässige Systeme gehen, ist eigentlich dieses Fehl-Silent-Fehlermodell ein ganz vernünftiges Fehlermodell. Das ist im Verhältnis von Aufwand zu Wirkung. Vernünftig, weil es natürlich auf sehr hohe Überlegungsfaktoren gehen, müssen Sie dann eben diese Funktion der Fehlerüberwachung im Kommunikationssystem legen. Da ist wieder die Frage, wir haben hier zwei Fehler unterschieden. Erinnern Sie sich, diese Variants, die an den Komponenten direkt angeknüpft sind, die natürlich nicht vollkommen unabhängig, weil die hier normalerweise keine eigene Unsynchronisation haben, sondern die Unsynchronisation von der Komponente übernehmen. Und der zweite Fall ist, dass man die Gradient im Switch hat mit eigener Unsynchronisation. Und es ist rein aus dieser Konstruktion heraus ersichtlich, dass diese zweite Konstruktion eine bessere Error Detection Coverage haben wird als die erste, wenn Sie hier ein vollkommen unabhängiges System haben. Wir waren auch vorhin gesagt, eine gewisse Abhängigkeit da. Das wird durch die Experimente bestätigt. Das heißt, im zweiten Fall haben wir keine einzige Verletzung dieser Fault-Containment- und Error-Containment-Eigenschaften beobachten können. Im anderen Fall war ungefähr von 1000 Fällen einer dieser lokale Guardian, also einmal der lokale Guardian versagt hat, was natürlich auch sehr abhängt von der Position des lokalen Guardians, dieses Server, das auch in diesen Experimenten so angeordnet hat. Was wir hier getan haben, waren gemeinsam mit der Jonathan der Universität mit Alpha-Teilchen Chips bestrahlt und dann geschaut, wie die Ausfälle sind. Also das ist vollkommen unbiased. Wir haben mit ihnen bewusst Fehler eingestreut, versucht, dass man einfach mit Alpha-Teilchen raufschauen kann, was passiert. Wenn man mit einem Schrottgewehr in den Wald hineinschießt und schaut, was man sieht. So weiß ich genau, was man tut. Aber die Experimente sind zumindest unbiased. Und hier haben Sie noch einmal so typische Annahmen für Fehlerraten in Systemen. Gehen wir von unten nach oben. Das heißt, die permanenten Hardwarefehler bei guten Chips, die Daten sind relativ gut abgesichert durch Experimente. Und Sie haben hier Ausfallwahrscheinlichkeiten, also Fault in Time, ist ein Fit von 100 Chips dabei, das, wie gesagt, 10 auf 9 Stunden sind. Das heißt, Sie kommen hier auf eine Fehler, also Mean-Time-Befehl im typischen, also Bereich in der Größenordnung zwischen 1000 und 10.000 Jahren. Also das sind relativ hohe Zuverlässigkeiten bezogen auf permanente Fehler von Chips. Allerdings habe ich gesagt, dass im vierjährigen Bereich man hier wieder eine etwas niedere Wahrscheinlichkeit vorliegt, mit 10 minus 6, und deshalb braucht man hier auch redundante Strukturen, bis früher bis vorgestellte TLR. Wenn Sie auf der anderen Seite die transienten Fehler sehen, vor allem die oberste Zelle mit den Fehlzeilen, dann sind die Daten hier sehr unsicher. Also ich soll Ihnen nur eine Größenordnung geben. Das liegt hier ungefähr bei 1000 Stunden. 1000 Stunden, das ist ungefähr ein Monat. Also das sind transiente Fehler relativ häufig auftreten. Und die Daten, die hier angegeben sind, sind übernommen von Untersuchungen im Luftfahrtbereich, vor allem Untersuchungen, wo man die natürliche Strahlung in irgendwelchen Strahlenquellen möglichst nachbildet. Da gibt es eigentlich solche Strahlenquellen in Europa, zum Beispiel in England gibt es eine. Und damit kann man dann schauen, wie diese radioaktive Strahlung in einem Experiment sich auswirkt. Und zwar diese natürliche Strahlungsquellen. Durch die künstlichen Strahlungsquellen wird die Strahlungsdichte wesentlich erhöht, also man sagt 10 und 5 oder 10 und 6, damit man nicht ewig warten muss, bis der Fehler aufkommt, sondern innerhalb von vernünftigen Zeiten messen und führen kann. Und das mittlere, das ist ungefähr, was wir also diskutiert haben, mit diesen 1 zu 50, das sehen Sie also hier 5 Jahre. Obwohl die Zahlen oben, also die transienten Fehler und die mittleren Fehler, sehr unsicher sind, in der Größenordnung stimmen sie. Und das zeigt Ihnen, dass eben die transiente Fehlerrate, dass die viel, viel größer ist als die permanente Fehlerrate. Und bei den transienten Fehlern wird ja nur der Zustand oder die Informationsstrukturen werden beschädigt, aber der Chip, der Bauteil selbst, bleibt ja nach wie vor funktionsfähig. Das heißt, durch ein sinnvolles Recovery während des Betriebes, das heißt, dass ich den Fehler erkenne und das jetzt eben wiederherstelle, seinen Zustand, kann ich die Fehlerrate, was Sie nehmen, um einen Faktor, also Sie sehen, 1000 oder was verbessert. Das heißt, bewusst Systeme zu konstruieren, wo man von Haus aus annimmt, die Komponenten können ausfallen und die Ausfallfälle sind der Wahrscheinlichkeit nach ganz jeder Art und ich beherrsche diese Ausfälle, kann die Zuverlässigkeit von Systemen ganz signifikant steigern. Darüber hinaus haben wir ja auch festgestellt, bei Ihnen ist es in der letzten Stunde, dass ja in vielen Anwendungen exakte Resultate gar nicht unbedingt erforderlich sind. Denken Sie an Multimedia-Systeme mit der Pixel-Processing, wenn ab und zu mal ein transienter Fehler in einem Pixel auftritt und das Pixel statt rot-grün ist. Und Sie wählen wieder einen Pixel am Bild und für 50 Millisekunden hat das andere Farbe, da sieht man das nicht. Das heißt, es gibt hier sowas wie eine Resilienz, eine Robustheit im Perzeptionssystem des Menschen, die man nutzen kann, um einfach Fehler zu maskieren. Und es wird unsinnig sein, solche Fehler, die sowieso maskiert werden vom Perzeptionssystem des Menschen, hier durch möglichst viel Fehlertoleranz zu maskieren auf Systemebene. Also im Sinne einer ökonomischen Vorgehensweise wird man hier genau untersuchen, welche Fehler sind kritisch, wie kann man die Fehler bewerten, welche Fehler kann man im System lassen, welche sowieso toleriert werden durch die Redundanz im Perzeptionssystem. Aber dann noch einmal kurz erwähnt, dass dieser Zusammenhang zwischen transienten und permanenten Fehlern zu einem neuen Fehlerbegriff führt in den intermediierenden Fehlern. Das heißt, dass man hier sozusagen eine Fehlerrate hat, die vielleicht typisch ist für eine Technologie. Und wenn man beobachten kann, dass die transiente Fehlerrate plötzlich steigt, so hat es normalerweise mit einer langsam schlechter werdenden Funktion des Bauteils zu tun. Das heißt, der Bauteil wird irgendwie kombiniert, zum Beispiel durch Elektromigration der Ionen oder durch irgendwelche Korrosion der Leiterbahnen. Und das gibt dann in Extremfällen bei höheren Temperaturen oder bei gewissen extremen Datenbeanspruchungen von der Leitung aus 1 sind, zum Unterschied zu einem schön gemischten gemischten Bitfolge kann es dann transiente Ausfälle geben und man verwendet diesen Anstieg der transienten Fehlerrate bei schlechteren Bauteilen und die Auswahl, den bevorstehenden Auswahl von Bauteilen frühzeitig zu erkennen und die Bauteile auszuwechseln. Da haben wir schon gesprochen. Die Never-Give-Up-Strategie haben wir auch schon besprochen. Wenn Sie jetzt einmal in die Automotive-Umgebung reingehen, also im Auto, was sind da die Fehlerursachen, die Sie in der Architektur berücksichtigen müssen? Das sind einerseits die physikalischen Faults, die zu einer transienten Ausfall einer Komponente führen können, zum Beispiel Single-Event-Absätze. Single-Event-Absätze sind kosmische Ursachen, das zweite sind externe physikalische Fehler, da kann man mit Redundanz relativ wenig machen. Und das dritte ist natürlich die Entwurfsfehler in der Software. Und es ist leider so, dass große Systeme, die Sie heute bauen, sei es im Fernseher, sei es im Auto, überall sehr unwahrscheinlich ist, dass sie fehlerfrei sind. Dass sie also mit den Entwurfsfehlern rechnen müssen und von Maßnahmen haben. Und das ist natürlich die Lösung zu dem Ganzen, dass man diese Fehler stellt, ob sie in der Software, wenn sie in Software liegen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es heißen Bugs sind, keine Vorbugs, die in den Begriff eingeführt. Das heißt, dass man die durch einen Restart maskieren kann. So, jetzt schauen wir noch einmal in diese Frage der Fehlererkennung. Wie kann man feststellen, wie sich ein System verhalten soll? Und da gibt es Redundanz. Wir haben schon ein Beispiel in der Fragevorlesung festgehalten, dass end-to-end Fehlererkennung die wichtigste Art der Fehlererkennung ist, die in allen Systemen vorhanden ist. Erinnern Sie sich an das Beispiel mit dem Ventil und dem kleinen Regelsystem, wo wir gesagt haben, die Wirkung, die von einer Nachricht nach außen in der Umgebung erreicht werden soll, kann nur durch einen unabhängigen Sensor beobachtet werden. Und genau das sind diese End-to-End-Error-Detection. Das heißt, wenn Sie Systeme bauen, so müssen Sie unter allen Umständen für alle Aktionen, die Sie setzen, eine Fehlererkennung vorsehen. Auf der höchsten Ebene, auf der User-Ebene, ist die Ebene 4 in dem Full-Universe-Modell. Fehlererkennungsmechanismen, die unter dieser höchsten Ebene sind, sind eigentlich nicht unbedingt erforderlich und die soll man sich gut überlegen. Vor allem deshalb, weil sie ja Ressourcen kosten und weil sie unter Umständen, wenn man Fehlererkennungsmaßnahmen auf diesen unteren Ebenen setzt, hier auch die Zeit, also das Zeitverhalten ändert. Und der Vorteil dieser Intermediate Level Error Detection Systeme ist dann, wenn man in gewissen Bereichen hohe Fehlerrate hat, zum Beispiel bei der Übertragung. Wenn Sie Nachrichten übertragen über Wireless, dann haben Sie relativ hohe Fehlerraten. Und wenn Sie hier sich immer auf die Event-Fehlererkennung verlassen, dann werden Sie unter Umständen sehr viel wiederholen müssen. Immer die gesamte, wenn es eine Pfeilübertragung ist, die gesamte Pfeilübertragung überholen bei einer End-to-End-Fehlererkennung. Wenn Sie gegen jede Nachrichten zwischenzeitlich überprüfen, dann können Sie beim Fehler nur die Übertragung, die Wiederholung dieser einzelnen Nachricht machen. Das heißt, wenn es sehr unterschiedliche Fehlerraten für verschiedene Abschnitte im System gibt, dann machen diese zwischenliegenden Fehlerkennungsmechanismen schon Sinn. Aber Sie müssen sie so einsetzen, dass Sie auf keinen Fall das Zeitverhalten des Systems wesentlich beeinflussen, weil sonst kommen Sie in die ganzen Probleme mit der Zeit, die wir schon ausführlich diskutiert haben. Eine andere Fehlererkennungsmethode, die man auf jeder Ebene ansetzen kann, das ist die Signature Analysis. Und hier geben Sie Redundanz mit einer redundanten Signatur CEC oder was in einen Datenstrom. Und Sie werden natürlich sehen, dass in Echtzeitsystemen Forward Error Recovery, wo Sie also diese Redundanz ausbauen, um auch Fehler erkennen und korrigieren zu können, also nicht nur Fehler erkennen, sondern Fehler korrigieren, viel mehr Sinn macht als reine Fehlererkennung. Wenn Sie also mit Redundanz arbeiten, so ist es in Echtzeitsystemen sehr sinnvoll, wenn Sie die Redundanz relativ hoch, also ein hohes Maß an Redundanz geben, und so, dass Sie Fehler nicht nur erkennen, sondern auch korrigieren können. In Nicht-Echtzeitsystemen ist es anders. Hier kann man sehr oft mit reiner Fehlererkennung die Auslagen finden. zum Beispiel Checklisten, CNC, Verity-Codes, das sind alles Methoden, die hier sinnvoll sind. Wir haben über die zeitgesteuerte Architektur gesprochen und hier machen wir relativ viel, viel Fehlererkennungsaufgabe. Das eine selbst ist die Fehlererkennung in der Nachricht, das zweite ist eine individuelle Fehlererkennung, die durch die ganze Membership-Protokolle realisiert werden. Nehmen wir also Fehler im Zeitbereich, also im Herzbereich anschaut, das ist die Frage, welche Fehler sind hier besonders kritisch? Und da gibt es ja, wenn die Fehler sehr kurz sind, die Transienten, dann haben sie oft keine Auswirkung. Das heißt, Sie müssen ja, damit es zu einem Fehler kommt, immer eine Wechselwirkung zwischen der Computation und dem Fehler haben. Und wenn die Fehler sehr kurz sind, also in der Größenordnung von weniger als 10 mal die Zykluszeit, dann ist sehr oft der Fall, dass der Fehler zwar da ist, aber keine Berechnung trifft sozusagen. Wenn der Fehler lang ist, also länger als 100 Maschinenzyklen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die in jedem Prozess eingebauten Hardware-Fehlererkennungsmechanismus müssen wir den Fehler erkennen. Das heißt, der kritische Bereich liegt hier zwischen diesen 10 und 100 Maschinenzyklen und das ist deshalb wichtig, dass man genau diese Fehler sich genauer anschaut. Wie gesagt, die langen transienten Fehler werden von der Hardware erkannt, die kurzen haben keine Auswirkung, diese mittleren sind die kritischen. Wir haben hier diese Folie schon behandelt. Über die Biologie-Fehler haben wir auch schon viel gesprochen, dass wir auf jeden Fall also Wissen brauchen über das zeitliche Verhalten, um diese Fehler zu erkennen. Und das sind relativ kritische Fehler, Fehlersolaransysteme. Es gibt auch noch andere Methoden der Fehlererkennung im Zeitbereich, die zum Teil eingesetzt und auch wirksam sind. Zum Beispiel, dass man die Laufzeit, also Methoden zur Erkennung von Softwarefehlern, dass man die Laufzeit von Tasks überwacht, das Betriebssystem. Das heißt, dass man im Betriebssystem sich überlegt, was kann die längste Laufzeit eines Tasks sein. Und nach dieser Laufzeit wird der Task abgebrochen. Und das ist eine relativ effektive Methode, um Hang-ups zu erkennen. Wenn also irgendwie durch Software- oder Hardwarefehler eine Endlosschleife auftritt, kann über diese Methode diese Fehler erkannt werden. Das andere sind natürlich zeitgesteuerte Systeme sind sie wesentlich besser dran, haben sie relativ viel Informationen über das erwartete zeitliche Verhalten, weil das Teil der Planung des Systems ist. Wir können hier die Fehler sehr schnell erkennen und weiteres gilt natürlich, dass man diese Assertions und a priori Informationen verwendet. Jetzt muss das aber schon behalten. Wenn es um die Art dieser Redundanz, man unterscheidet zwischen drei Arten der Redundanz, wobei wir hier hauptsächlich in Echtzeitsystemen von dieser dritten Art gesprochen haben, nämlich die aktiven Redundanz, dass die redundanten Komponenten alle gleichzeitig aktiv sind. Das erfordert Replikadeterminismus. Replikadeterminismus ist, wie wir schon festgestellt haben, nicht ganz einfach. Um diesen Replikadeterminismus sozusagen zu umgehen, gibt es eine zweite Art von Redundanz, wie zum Beispiel in Datenbanksystemen, kommerziellen Systemen, die öfter eingesetzt wird, das ist eine Hot-Standby-Redundanz. Hier hat man auch zwei Systeme, die parallel laufen, aber nur ein System ist aktiv, das zweite System läuft mit und das zweite System wird immer wieder vom ersten System, wenn kritische Entscheidungen sind, also synchronisiert, sodass hier das zweite System nicht Replikadeterminismus und außer Replikadeterminismus laufen muss, sondern dass eben alle Entscheidungen, die das erste System trifft, vom zweiten im Nachhinein mitvollzogen werden, sodass wenn das erste Ausfall Umschaltzeiten zum zweiten System relativ sehr kurz ist und das zweite System auch wieder dort weitermacht, man als erste Wahlweise laufend die Informationen vom ersten bekommen, wie sich das erste System in kritischen Situationen entschieden hat. Und dann spart sich also viele Probleme des Replikadeterminismus, hat aber natürlich hier eine längere Umschaltzeit, weil man muss dann wieder schauen, die beiden Systeme zu synchronisieren. Und das dritte ist sozusagen die Redundanz, die wir im Auto haben, wenn wir einen Reservereifen mitführen. Das heißt, wenn ein Fehler aufgetreten ist und der erkannt wurde, dann schalten wir ein neues System dazu und müssen das natürlich erst synchronisieren und hochfahren. Das ist im In welchen Zentren in Österreich fahre ich, okay, ich setze mich ziemlich ungeeignet, weil die Zeit, muss man sich dem hochzufahren, viel zu lang ist, dass man den Prozess noch rechtzeitig einwirken kann. Nochmal zusammenfassend in dieser Folie, was brauchen Sie, um DMR-Systeme zu bauen? Was ja die wichtigste Methode zur Markierung von Fehlern im Netzwerkbereich ist. Sie brauchen einmal unabhängige Voll-Programming-Regions. Sie brauchen eine Infrastruktur der Synchronisation. Wir gesprochen hier von mindestens 4 Komponenten für die Ur-Synchronisation und die weiteren können wir frei machen. Sie brauchen eine Multicast-Kommunikation, weil Sie ja die Resultate freigeben. Kommunikation soll nach Möglichkeit in eine Richtung sein, ohne dass Sie einen Fehler, Backward Error Propagation, also einen Fehler Fortpflanzung vom Empfänger zum Sender technisch haben können, dass Sie das den Entwurf ausschließen. Sie brauchen mindestens 2 Kommunikationskanäle. Sie brauchen eine Unterstützung fürs Voting, das kann auf der Software oder Hardware-Ebene erfolgen. Und Sie brauchen natürlich diesen Determinismus, über den wir ausführlich gesprochen haben. Also wenn Sie jetzt Fehlertoleranz aufbauen, haben wir, wie wir von DMR gesprochen, gibt aber auch noch andere, ein anderes Verfahren, und das ist hier Self-Checking Pairs. Die ist auch eine Technik, die eingesetzt wird. Wenn Sie sich an unsere frühere eine Folie erinnern, wird hier also 2 Komponenten, die fehlsilent sind. Und wenn man fehlsilent voraussetzen darf, dann kann man ja davon ausgehen, dass wenn ein Resultat da ist, es wichtig ist und ich brauche dann 2 Komponenten. Um diese fehlsilent zu realisieren, brauche ich aber wieder die Fehlererkennung innerhalb der Komponente. Und wenn man es wirklich sorgfältig macht, brauche ich dann auch wieder 2 Komponenten, nämlich die unabhängig rechnen und vergleichen die Resultate und wenn die ungleich sind, dann schaltet sich die Komponente ab. Also im Ganzen brauche ich hier 4 Komponenten, nicht 3. Ich brauche 4. 2, um jeweils eine Fehl-Silent-Komponente zu bauen und dann noch 2 Fehl-Silent-Komponenten. Man braucht also hier mehr Redundanz als bei DMR. Aber es hat natürlich auch gewisse Vorteile, wenn sich hier auf der Systemebene die Anzahl der Nachrichten und die Kommunikation ziemlich drastisch reduziert. Das sind zwar kompliziertere Komponenten, aber eine einfache Kommunikation auf Systemebene. Und es gibt Systeme, wie zum Beispiel das Stratus-System, das genau diese Technik verwendet, dass man also fehlsilent Komponenten baut, wobei eine fehlsilent Komponente, was aus 2 unabhängigen Komponenten besteht, und mit diesen fehlsilent Komponenten dann zuverlässige Systeme, wobei man dann 2 Komponenten braucht, einen Fehler zu tolerieren. Eine Problematik bei fehlertoleranten Systemen, die mit Votieren arbeiten, sind natürlich die Ausgabe zu den Aktuatoren. Weil wenn Sie 3 Kanäle haben, wie das an den Beispielen gezeigt ist, dann müssen Sie ja davon ausgehen, dass einer der Kanäle falsch sein kann. Und irgendwo müssen Sie den Motor hinsetzen am Ende. Und wenn man eben nahe am Prozess ist, muss man sich überlegen, ob man nicht die Anlage selbst, also das Objekt, das Gesteuerte selbst so auslegt, dass es als Motor agieren kann. Das wird auch tatsächlich so gemacht. Zum Beispiel in der Eisenbahntechnik ist es so, wenn Sie eine Weiche stellen, arbeitet es mit 3 Phasen Strom. Und jede Phase wird von einem Kanal angesprochen und die Weiche ist so ausgelegt, dass wenn 2 Phasen oder eine Phase aktiv sind, dann wird die Weiche sich bewegen. Wenn aber die Phasen unterschiedlich sind, also wenn nicht 2 gleich sind, wenn die eine gleich so und die eine anders geht, dann wird das nicht der Fall sein. Deshalb wird hier eine Notierungseinrichtung, die sozusagen in die Anlage hineinkonstruiert ist. Das heißt, Sie müssen entweder, Sie haben 3 Phasen, die gleich sind, oder 2 Phasen, die in die gleiche Richtung sind, dann wird das Ganze funktionieren. Aber wenn Sie hier mehr Ausfälle haben, dann wird das eben nicht mehr funktionieren. Eine andere Möglichkeit, die sehr technisch sehr interessant ist, und die auch eingewendet wird, die Sie wirklich genau überlegen, ist diese Konstruktion hier. Und zwar, dass man zu jedem Ventil für jeder, also um es hier als Beispiel, um das konkret zu machen, beim Auto Sie haben vier Bremsen an den vier Rädern. Bei jeder Bremse geben Sie einen elektronischen Motor dazu. Und zwar soll der Motor zustandsfrei sein. Das heißt, Sie wollen nicht haben, dass ein transienter Fehler im Motor sich auf die nächste Rotierung auswirken kann. Das heißt, Sie verlangen, dass diese drei Resultate, die Sie dem Motor geben, immer den kompletten Zustand mitführen. Das heißt, Sie können nach jedem Rotierungsvorgang sozusagen den Motor durch ein Reset in einen vollkommen jungfräulichen Zustand versetzen, damit er keine Fehler aus der Vergangenheit in die nächste Rotierungsrunde übernimmt. Sie rotieren also, Sie resetten den Motor und dann rotieren Sie erneut. Damit haben Sie mal dieses Problem der transienten Fehler, die über den Zustand, die permanenten Fehler übergehen können, ausgeschaltet. Sie setzen also den Motor zum Ventil. Jetzt hat jedes Bremsen, hat eine gewisse Ausschauwahrscheinlichkeit. Bei Bremsen liegt die irgendwo zwischen 50 und 100.000 Stunden, die MTTF. Wenn man jetzt die permanenten Fehler vom Motor uns anschaut, dann sind diese permanenten Fehler vom Motor, wenn es ein Chip ist, nicht 50 oder 100.000 Stunden, sondern eben eine Million, also 1.000 Jahre oder noch mehr Stunden. Das heißt, die gesamte Zuverlässigkeit dieses Systems wird durch diesen Motor eigentlich nicht wirklich herabgesetzt. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, dass Sie hier auf jede Aktuator einen solchen Motor setzen, also einen, möchte ich sagen, sehr einfachen Motor, und Sie können jetzt einen Fehler in der Elektronik in diesen Motoren ausschalten, und wenn ein Motor mit einmal eine Bremse ausfällt, das sind nur drei Räder Bremsen, dann ist das ein Fall, den Sie in Ihrer Systemarchitektur sowieso berücksichtigen müssen, weil Sie immer damit rechnen müssen, dass eine Bremse ausfällt. Und Sie müssen eben die Bremskraft messen und im nächsten Zyklus stellen Sie fest, dass die Bremse ausgefallen ist oder dass der Mikrometer den hat, und dann müssen Sie die Bremskraft anders verteilen. Das heißt, den Ausfall des Motors, der muss in dem System sowieso schon berücksichtigt werden, weil Ihr Ausfall des Ventils zu berücksichtigen ist und die erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit praktisch also sehr wesentlich, also die Ausfallwahrscheinlichkeit des Motors sehr viel kleiner ist als die des Ventils. Und damit haben Sie natürlich hier jetzt ein System aufgebaut, wo Sie die klassischen Motor verwenden können, also die klassische Mechanik und Aktuatorik verwenden können, aber trotzdem Fehlertoleranz in das System einführen, ohne einen wesentlichen Mehraufwand in der Mechanik. Das heißt, die gesamte Elektronik ist fehlertolerant und die Mechanik wird faktisch durch diese Konstruktion ergänzt, um eben transiente Fehler in der Elektronik im Computersystem maskieren zu können. Das ist eine sehr sinnvolle Konstruktion. Wenn Sie die WR-Systeme haben, Sie diese aus den mathematischen Überlegungen heraus abgeleitete Kurve wichtig, dass wenn Sie die WR-Systeme haben, Sie immer schauen müssen, dass wenn ein Fehler auftritt, dass der in einem dieser drei Kanäle möglichst schnell repariert wird. Weil wenn die Laufzeit des Systems in die Größenordnung kommt, der minderte Fehler einer Komponente, dann wird Ihnen ein fehlertolerantes System eine höhere Ausfallrate haben als ein nicht fehlertolerantes System. Das ist so rein aus dem mathematischen Überlegung, die Zuverlässigkeit abzuleiten. Ich sage, glaube, in einem fehlertoleranten System haben Sie viel mehr Betriebsstunden pro Einheit, also in einem nicht fehlertoleranten System, dreimal so viel. Damit ist die Ausfallwahrscheinlichkeit größer, wenn Sie sozusagen die Einheiten nacheinander ausfallen lassen, haben Sie ein Problem. Das heißt, Sie müssen, wenn die Missionszeit in die Größenordnung der MTTR kommt, dann müssen Sie Wartung vorsehen. Das ist natürlich in Industrieanlagen und so beim Flugzeug oder Autos relativ selten der Fall. Bei Flugzeugen zum Beispiel die Mission Time ist 10 Stunden oder 15 Stunden, was die längsten Flüge sind, und die Mean Time to Failure von so einer Komponente sind vielleicht 10.000 Stunden. Also hier sitzen Sie ganz oben. Das ist kein Problem. Aber wenn Sie an die Raumfahrt denken, wo die Missionzeit vielleicht 10 Jahre ist, dann hilft Ihnen die ganze Fehlertoleranz überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie ist sogar negativ, wenn Sie hier nicht eine vollkommen autonome Rekonfiguration und Wartung mit in das System einbauen. Das heißt, in diesen Systemen braucht man zusätzlich zur Fehlertoleranz auch noch weiter Mechanismen, die eben fehlerhafte Teile austauschen und gesunde Komponenten einfügen, und damit die ursprüngliche Zuverlässigkeit wiederherstellen. Auf das habe ich dann ja schon mal hingewiesen, dass man sehr darauf achten muss, dass die Komplexität der Fehlertoleranzmechanismen nicht so ist, dass durch diese Komplexität Entwurfsfehler in das System eingeschleppt werden und diese Entwurfsfehler dann letztendlich zu einer Reduzierung der Fehlerrate ist. Und genau das Problem hat sich in der Frage aufgegeben, dass die Fehlertoleranzsysteme aufgrund ihrer erhöhten Komplexität noch nicht so viel gemacht haben, wie man das erwartet hat. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, dass durch die Halbleiterentwicklung ja die Fehlerrate der Komponenten immer kleiner geworden ist. Und wurde eigentlich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, ist der Fehlertoleranz keine so hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Das ändert sich aber momentan. Momentan ist ganz klar, man geht in neue Applikationen, die eine riesige höhere Zuverlässigkeit erwarten lassen. Zum Beispiel also vollkommen elektronische Autos, Flugzeug hat man schon, in vielen anderen Bereichen, wo man auf die Mechanik und die mechanischen Sicherungssysteme verzichtet. Das heißt, die Anforderungen an Applikationen werden immer höher. Auf der anderen Seite haben wir gelernt, dass die Zuverlässigkeit der Komponenten nicht mehr weiter steigt, sondern eher sinkt. Deshalb muss man unbedingt in diese Fehler verwenden in Zukunft eingehen. Vielleicht noch zum Schluss ein paar Bemerkungen zur Reintegration. Ich glaube, wenn irgendwas aus der Vorlesung Ihnen hängen bleiben soll, dann ist das, wie wichtig der Zustand ist, wie wichtig ein klarer Zustandsbegriff ist und wie wichtig es ist, dass wenn man Systeme baut, man die Reintegration von ausgefallenen Komponenten, man Teil des Entwurfs machen soll und nicht mehr als irgendetwas, was man am Ende, nachdem das System gebaut wurde, sich dann im Nachhinein überlegt. Das ist eigentlich nicht möglich. Wenn man von Haus aus nicht die Reintegration geplant hat und Reintegration Teil des ursprünglichen Entwurfs war, dann kann man sie im Nachhinein wirklich nur für. Das Einzige, was Sie machen können, ist, wie jetzt bei einem PC, ein Reset und hochfahren. Das ist den Zustand komplett vergessen und hochfahren aus dem Neuzustand. Wenn Sie also Reintegration planen, dann müssen Sie erst einmal schauen, wo sind die Reintegrationspunkte, das sind die Punkte, wo der Ground State definiert ist, und wie kann ich den Ground State minimieren? Nun, wo sind die Reintegrationspunkte? Das heißt ja, Sie sind ja normalerweise zyklisch angefangen, die Reintegrationspunkte, und Sie haben hier einen Zeit zwischen zwei Reintegrationspunkten, die Sie in ihren Entwurf einbinden müssen. Und darin ist es, wie wir von der Fehlerhypothese gesprochen haben, und gesagt, dieser Zeitintervall zwischen drei Reintegrationspunkten ist ein wesentlicher Parameter für die Berechnung der Zuverlässigkeit des Gesamtsystems. Weil wenn eine Komponente ausgefallen ist, angenommen, nehmen wir das einfachste Beispiel an, Sie haben Self-Checking-Komponenten und haben zwei Komponenten im System. Die werden durch transiente Fehler, das ist ihre dominante Fehlerart. Wenn eine ausgefallen ist, dann ist natürlich die Zeit, bis diese eine Komponente wieder hochgefahren ist nach einem transienten Fehler, besonders kritische Zeit für das System. Weil wenn jetzt in diesem Zeitintervall die zweite Komponente auch ausfällt, ist das System tot. Das heißt, man muss diese Zeit zwischen die Zeit zwischen den Reintegrationspunkten möglichst kurz halten. Weil das ist die kritische Zeit, die Sie können sich vorstellen, wenn man mathematische Zuverlässigkeitsmodelle rechnet, dass dieser Zeitparameter, wie lange braucht man, um nach einem transienten Fehler das Ding wieder hochzufahren, die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems sehr wesentlich mitbestimmt. Deshalb muss man diese Zeit ableiten aus der geforderten Zuverlässigkeit, weil es nicht beliebig. Ein zweiter Aspekt, der diese Zeit bestimmt, ist, wie lang kann ein System ohne Ausgaben funktionieren. Wieder ein Beispiel im Auto. Angenommen, Sie haben hier kein redundantes System, sondern nur ein einfaches System, haben aber eine Fehlererkennung im System und stellen fest, der Fehler ist aufgetreten. Jetzt die Frage, wie lang können sozusagen die Aktuatoren eingefroren werden in der Stelle, wo sie noch beim letzten vernünftigen Zustand waren und das System wieder neu anfangen, ohne dass wirklich viel passiert. Und da gibt es zum Beispiel aus der Automobilindustrie die Zahl 50 Millisekunden. Wenn Sie 50 Millisekunden nichts ändern an der Lenkung, an der Bremsen, dann wird normalerweise nicht viel passieren. Das ist eine Reaktionszeit des Menschen und so fort. Das heißt, wenn Sie Fehlererkennung durchführen und den Fehler sehr schnell erkennen, das ist ja die Error Detection Latency, dann die Aktuatoren einfrieren und das System hochfahren und alles innerhalb von 50 Millisekunden stattfindet, dann haben Sie den Fehler maskiert. Also das ist, wie groß die Zeit zwischen zwei Ground States sein kann. Und wir haben dann gesagt, dass verschiedene Techniken hier zum Einsatz kommen, vor allem für die Finanzzyklen.
Wenn nun eine Komponente ausgefallen ist und Sie womit Sie hochfahren, dann müssen Sie natürlich wieder den Zustand, den Ground State in die Komponente reinbringen, und wenn Sie hier in einem fehlertoleranten System sind, wo Sie also sagen, mit DFR operieren, dann werden Sie verlangen, dass jede Komponente periodisch ihren Ground State auf den Bus ausgibt, also allen anderen mitteilen. Und wenn Sie jetzt eine hochfahren, dann wird Ihr Ground State natürlich enttäuscht sein, weil Sie hier keinen aktuellen Ground State haben. Sie werden aber von den zwei richtigen Komponenten den richtigen Ground State bekommen, und wenn Sie regelmäßig über den Ground State rotieren, damit Sie Fehler im Ground State maskieren, dann wird dieser Mechanismus ausreichen, um eine neue Komponente sofort wieder in den aktuellen Zustand hineinzuheben. Das heißt, wenn in einem redundanten System, wo die anderen Komponenten den Ground State mitführen, ist die Reintegration, wenn man es richtig macht, eigentlich kein Problem. Das ist relativ einfach. Das ist ein normaler Mechanismus, der sowieso vorhanden sein muss, weil man ja auch Fehler im Ground State beheben muss und deshalb über den Ground State rotieren muss. In nicht redundanten Systemen ist die Sache natürlich schwieriger. Weil hier haben Sie keinen Partner, der einen aktuellen Ground State hat. Jetzt müssen Sie selbst sozusagen den Ground State erforschen. Da ist die Frage, wie kann man da vorgehen? Und da ist es sinnvoll, wenn man den Ground State, unterteilt. Und zwar gibt es da verschiedene Techniken. Eine Technik ist, dass man sagt, im Grunde genommen besteht der Ground State aus drei unterschiedlichen Datenstrukturen. Die eine Datenstruktur, die ich von der Umgebung lesen kann, wo ich mir sozusagen, das Wesentliche beim Ground State ist, dass der Ground State zu treten, den wieder anfahren, mit dem Zustand der Umgebung übereinstimmt. Das ist ja genau der Umfang. Und auf einen alten Ground State zurückzukehren, wie diese Datenbanksysteme gemacht werden, macht die nächsten Systeme keinen Sinn. Das heißt, nehmen Sie an, Sie haben ein Verkehrsleitsystem in einer Stadt wie Wien und da fallen alle Computer aus und jetzt sollen es alle wieder hochfahren. Weil dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn Sie jetzt versuchen, irgendwie zurückzugehen, was vor 5 Minuten der Fall war, sondern was Sie haben wollen, ist konsistent zwischen dem Inneren und der inneren und der äußeren Welt. Also diese Images müssen mit dem Real-Time Entities übereinstimmen. Das ist sozusagen die Voraussetzung fürs Hochfahren. Und da kann man drei unterschiedliche, im allgemeinen Fall, in dem Fall eines Verkehrsleitsystems ist es noch einfacher. Sie können die Daten einmal festlegen, die Sie vom Rechner aus auf die Umgebung aufzwingen können, in die Umgebung aufzwingen können. Also wo Sie sozusagen die Kontrolle über die Daten haben und die Umgebung Ihnen folgen muss. Zum Beispiel die Richtung, wo die Ampel rot und schwarz sind. Sie können vom Rechner festlegen, dass Sie schalten alle Ampeln in allen Richtungen auf Rot. Dann haben Sie auf jeden Fall Konsistenz zwischen Ihnen und aus. Der Verkehr steht zwar, aber Sie haben Konsistenz. Oder Sie können sagen, wenn Sie hochfahren, schalten Sie die Verbindungen auf Grün und die Nebenstraßen auf Rot, dann haben Sie auch wieder Konsistenz. Das heißt, Sie haben sich selbst einen Restart-Vektor für diese Daten vorgegeben und können Ihren Zustand der Umgebung aufzwingen und damit haben Sie die Konsistenz. Im anderen Fall, die dritte Menge von Daten sind, wo Sie die Daten aus der Umgebung holen können, und das sind die ganzen Sensordaten. Wenn Sie die Sensor als Zustandssensoren instrumentiert haben, das heißt Zustandswerte kommen, dann können Sie eine Umabfrage machen von allen Sensorwerten und Sie haben dann Konsistenz hergestellt zwischen dem äußeren Zustand, der durch die Sensorwerte vorgegeben wird, und dem inneren Zustand, der diese Sensorwerte übernommen hat. Dann gibt es noch eine dritte Datenstruktur, die weder das eine noch das andere ist. Also die Sie weder aufzwingen können, noch haben Sie entsprechende Sensorik vorgesehen, die Sie übernehmen können. Und diese Datenstruktur, da müssen Sie sehr applikationsspezifisch vorgehen und wahrscheinlich den Operator oder irgendwen einschalten oder irgendwelche Default-Annahmen machen, um diese Daten zu bekommen. Auch hier wieder, hochfahren muss von Haus aus geplant sein, Teil der gesamten Planung der Anlage sein und kann nicht erst im Nachhinein irgendwie dazugefügt werden. Das ist viel zu tiefgreifende Änderungen, die im Systemverlauf erforderlich sind. Über Softwarefehler haben wir schon gesprochen, vielleicht noch ein letzter Punkt. Fail-safe und Fail-operational-Applikationen. Fail-safe heißt, dass es einen Zustand gibt. Fail-operational heißt, dass man auch nach einem Fehler weiterfahren muss. Bei vielen Systemen, zum Beispiel beim Space Shuttle,
hat das in diese Art der Architekturen vorgegeben. Und zwar, dass man zwei unabhängige Systeme hat und im Grunde genommen sagt, ich gehe normalerweise auch schon in einem High-Level-Cluster, wie Sie gefühlt ist, die Sig-Fehler-Toleranz, das ist Special hier bei Computer, vier Computer, die also im Grunde genommen normalerweise alle Funktionen übernehmen. Aber es könnte natürlich der Fall eintreten, dass hier ein gemeinsamer Fehler, zum Beispiel in der Software, alles ausschaltet. Und damit Sie dann noch weitermachen können, haben Sie ein unabhängiges System, das ist im Space Shuttle ein einziger Computer, der dann eingeschaltet wird, wenn alle drei anderen ausgefallen sind und den Common Mode Fehler. Das heißt, man hat hier zwei unabhängige Subsysteme, wobei das eine den Normalfall hat und wenn das ausfällt und damit man jetzt nicht alles abschaltet, ist sozusagen diese Fehler-Provisioner-Betrieb beim Ausfall des Hauptsystems wird ein zweites unabhängiges System generiert. Damit hat man natürlich die ganzen Probleme mit den Fehler-Provisionern in dem einen System etwas reduziert. Damit möchte ich Schluss machen und nach 5 Minuten Pause setzen wir mit dem Betriebssystem fort. Danke für die Aufmerksamkeit.